Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Ja, Lars Sebastian, es war wieder eine nicht an Kuriositäten arme Woche. Wir könnten jetzt lang und breit über abgesagte Zuckersteuern auf nicht zuckerhaltige Getränke reden. Aber wir müssen an dieser Stelle direkt einen dicken, fetten Zeitstempel dranhängen an dieser Ausgabe. Wir nehmen nämlich am Freitagvormittag auf. Bedeutet, wir wissen jetzt noch nicht, was Kevin Warsh um 16 Uhr deutscher Zeit sagen wird und warum das so eine Relevanz hat. Das ordnet uns jetzt Kollege Hell ein.
Das mache ich gerne, denn es steht ja Jackson Hole an, das heißt das wichtige Notenbankertreffen. Und da sind natürlich alle Augen und alle Scheinwerfer auf Kevin Warsh, den amtierenden Vorsitzenden der amerikanischen Notenbank, gerichtet. Und es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Zum einen, wie die Amerikaner so ganz sagen, es wird ein Big Fat Nothing Burger. Also Kevin Warsh wird einfach eine Rede halten und er wird vielleicht ein bisschen über die Inflation sprechen und sagen, dass es ganz gut läuft oder dass man noch ein bisschen abwarten muss, aber dass nichts Großes kommt, weil er erarbeitet ja, das hatten wir in früheren Folgen besprochen, eine neue Kommunikationsstrategie der Fed gegenüber den Märkten und auch den Marktteilnehmern. Das wird so gegen Ende des Jahres vorliegen. Das heißt, er eiert herum, sagen wir mal auf Deutsch, oder er fühlt sich gedrängt durch die neuesten Maßnahmen von US-Finanzminister Scott Bessent, der ja ein aktiver, nennen wir es vielleicht mal aktivistischer Finanzminister ist, der ja am langen Ende bereit ist, einzugreifen in die Zinsen. Und das treibt natürlich Kevin Warsh, den Herr der kurzlaufenden Zinsen, vor sich her. Und es kann natürlich auch sein, dass Kevin Warsh sich derzeit äußern wird in Richtung Scott Bessent, dass er das schlecht findet und eine eigene Linie fährt oder dass er das sogar unterstützt und sagen wird, naja, wir werden die Zinsen sogar senken, um da noch mehr Scott Bessent entgegenzukommen. Also von daher, es wird ein spannender Nachmittag und wenn die Folge online geht, dann werden wir es gewusst haben, was er gesagt hat.
Ja, genau, zurück in die Zukunft. Also, liebe Leute, was wir eigentlich jetzt damit sagen wollten ist, also entweder es rappelt richtig an den Märkten oder es passiert halt einfach gar nichts wegen dieser Rede. Falls aber etwas passiert, und darauf wollten wir jetzt hinaus, dann habt ihr unsere Einschätzung dazu bereits live in unserer By the Dip App bekommen. Und wenn ihr sozusagen am Freitag gemerkt habt, dass irgendwie da in Richtung Norden oder auch in Richtung Süden bei euren Depotwerten was passiert und ihr das nicht so richtig einordnen konntet bislang, dann könnte das mit dieser Rede zusammenhängen. Und falls ihr euch für diese Einschätzung interessiert, die wir dann in der App dazu gegeben haben, dann ladet euch das Ding unbedingt mal runter. www.buy-the-tip.de. Dort gibt's alle Infos. Und jetzt steigen wir ein in die Themen der heutigen Ausgabe. Wir sprechen natürlich über Nvidia. Die haben Zahlen gebracht. Und da werden wir euch mal aufklären, was da Unerwartetes in dem Zahlenwerk zu finden war. Wir sprechen über Bitcoin. Wir haben nämlich ein paar neue Kursziele ausgemacht. Wir sprechen über die Hörerfrage von Simon. Liebe Grüße an dich. Er fragt, ob Essilor Luxottica ein Kauf ist, jetzt im By the Dip. Naja, ob das nur ein Dip ist, das ist auch nochmal eine andere Frage. Lufthansa, ist das der neue Überflieger im DAX, fragen wir und werden das nachher diskutieren. Wir haben Softwareaktien mit dabei und fragen, ist das die Woche der Wahrheit gewesen? Und wir sprechen über Gold und Silber. Wie weit geht die Rallye da noch? Das ist Thema Nummer 6 und als Thema Nummer 7 sprechen wir über Moderna. Kommt jetzt die große Revolution, ist die Frage und die werden wir nachher beantworten. Wie gesagt, www.buy-the-tip.de. Dort gibt's alle Infos zu unserem wunderbaren Projekt, das wir drei mit sehr viel Leidenschaft und Herzblut betreiben. Übrigens auch mit einem sehr guten IT-Team im Hintergrund, die das Ganze für uns gebaut haben. Und jetzt rein ins erste Thema. Lars, du hast jetzt 4 Minuten lang schweigen müssen, deswegen hole ich dich rein bei Nvidia. Kam für dich beim Zahlenwerk irgendwas Unerwartetes oder sagst du, nee, war eigentlich alles, hab ich alles erahnt.
Ja, also das Schlagen der Zahlen ist ja, wenn man so will, Common Sense bei Nvidia. Und das ist auch diesmal wieder erfolgt. Es gibt einfach nicht das Haar in der Suppe, selbst wenn man danach suchen würde. Man müsste es irgendwie kreieren. Ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Bestandteile der Zahlen eingehen. Was für mich ein bisschen überraschend ist, Da könnte ja sagen, wenn Nvidia auch nur so wie 2025 bewertet wäre, also mit einem ähnlichen Multiple, dann müssten sie bei $500 stehen. Und sie stehen dort trotz des Kurssprungs, den wir gesehen haben, deutlich tiefer. Und insofern, auch wenn Nvidia alles andere als Turnaround-Wert ist, aber eigentlich ist das, was wir hier an realen Zahlen bekommen, die Absichtserklärung und so weiter, das ist in den Kursen von Nvidia in dem Sinne nicht enthalten. Das heißt, der Markt ist hier sehr skeptisch und da Nvidia im Mittelpunkt dieser gesamten KI-Story steht, es ist, wenn man so will, das Zentrum, das liegt natürlich auch an der Art dieser Vorfinanzierung, die sie mittlerweile recht rege betreiben, kann man auch sagen, dass sich jede Skepsis, die in diesem Sektor aufkommt, auch auf Nvidia konzentriert. Sprich, mit jedem Quartal und jedem Jahr ist vielleicht ein bisschen zu lang, in dem erkennbar wird, das Ganze ist ein Hardware-Ausbau und der wird länger dauern als die nächsten 12 Monate, ist Nvidia, so grotesk das klingen mag, ein klassischer Re-Rating-Kandidat. Und ich glaube auch, wenn Nvidia nicht schon phasenweise das größte Unternehmen auf der Welt wäre, wo man einfach sagt, die sind ja schon so groß und diese schiere Größe und so weiter. Wenn ein Nvidia also ein Market Cap hätte von ein paar hundert Milliarden und ein Anbieter von mehreren wäre, dann würde man ihnen dieses höhere Multiple auch zugestehen.
Okay, gut. Sebastian, hat dich irgendetwas in dem Zahlenwerk überrascht?
Also mich hat überrascht und ich sage es gleich mal auch, aus Transparenzpflicht, ich bin ja in Nvidia schon länger investiert, mich hat überrascht, dass sie eine komplette Guidance, also Vorausschau gegeben haben für das nächste Geschäftsjahr. Also meistens ist es ja so für das nächste Quartal, dass man sagt, das sieht gut aus oder schlecht aus oder wie auch immer. Und jetzt gab es eine komplette Vorausschau für das nächste Geschäftsjahr mit einem Umsatzwachstum von 70%. Und Jensen Huang hat noch gesagt, sie könnten sogar mit 100% arbeiten bzw. wachsen, wenn sie genug Vorprodukte und Ware bekommen würden. Also das heißt, sie haben einen Engpass, einfach genug Ware herzuschaffen, weil sie könnten eigentlich mehr verkaufen. Und ich muss sagen, diese Guidance fürs nächste Geschäftsjahr zu geben, wird natürlich, da bin ich bei Lars Worten, dem Re-Rating, ein Re-Rating der Analysten nach sich ziehen. Also aktuell ist ja für nächstes Jahr noch eine Umsatzprognose 50-60%. Jetzt sind wir bei 70 zumindest geguidet von Nvidia und bei einem KGV geschätzt für 2028 von 16. Also Nvidia, ich behaupte mal, das kann wirklich der erste Konzern werden, der auch 10 Billionen schwer wird. Also dieses Wachstum, dieses Gewinnwachstum, dieser Free Cashflow mit dieser niedrigen Bewertung, das passt einfach nicht zusammen.
Sebastian, diese 70% Gesamtvorausschau fürs nächste Geschäftsjahr, das ist ja schon, wie du sagst, sehr prägnant. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass die ja sowieso an allen wichtigen Kunden irgendwie Beteiligungen haben und dann natürlich auch viel, viel transparenter deswegen planen können, weil sie natürlich irgendwie als Miteigentümer auch sagen können, hey, pass mal auf, wir wollen jetzt von dir, lieber Kunde XY, tatsächlich mal auch mal ein bisschen mehr Fleisch am Knochen haben, was du denn im nächsten Jahr bestellen wirst.
Garantiert spielt das mit rein. Also natürlich durch das Investment, das ist ja auch die Kritik an der zirkulären Finanzierungsstrategie. Das heißt, du beteiligst dich an KI-Startups oder auch Unternehmen, gibst denen Geld und verpflichtest sie direkt oder indirekt, dass sie bei dir bestellen müssen. Aber man muss auch sagen, Nvidia hat auch eine Menge anderer Kunden. Und es ist aber auch ein Fakt, wir sind in einem stark wachsenden Geschäftsmodell oder Geschäftsfeld wie KI. Das sind halt viele noch nicht profitabel. Also Jensen Huang, angesprochen auf genau diese Thematik, hat gesagt, sein größter Fehler war eigentlich, dass er schon viel früher viel mehr Geld investieren hätte müssen in KI-Firmen. Und er sagt auch, dass das die wertvollsten Firmen der Welt werden. Natürlich muss er das auch rechtfertigen, diese 50 Milliarden Dollar, die jetzt in den letzten ein, zwei Jahren investiert wurden in KI-Unternehmen. Aber man sieht schon, ich meine, Nvidia hat da die Einblicke und die Zahlen waren phänomenal und die Guidance, damit hatte keiner gerechnet. Also die Analysten bei Bloomberg hatten fürs nächste Geschäftsjahr 2028 ein Umsatzwachstum von 45% erwartet und jetzt kommt Jensen Huang mit 70 und wir kennen Nvidia. Nvidia neigt stark dazu zu übertreffen. Also von daher ist wahrscheinlich sogar dieser Wert noch zu gering. Und das, wie vorhin gesagt, in Anbetracht einer wirklich niedrigen Bewertung.
Ja, ich habe noch einen Gedanken mitgebracht für euch, den ich gerne mit euch zur Diskussion stellen würde und teilen möchte. Und zwar, also ich bin keineswegs Nvidia bearish. Überhaupt nicht. falsch verstehen jetzt, was ich ausführe. Aber ich habe mir auch den Call nicht angehört, aber ich habe mir das Transkript durchgelesen. Und insbesondere ist hier da immer der Fragen- und Antwortteil sehr, sehr relevant. Und da kam ja die Frage auf, was ist denn jetzt eigentlich hier mit diesen ganzen kundenspezifischen Chips, die auch gebaut werden? Siehst du da nicht eine Gefahr? Und da hat Huang im Wesentlichen das ganz krass runtergespielt. Also, dass auf Kunden zugeschnittene Chips Nvidia irgendwann mal verdrängen könnten oder ein bisschen was vom, also verdrängen ist ja immer so 1 oder 0, das ist nicht binär, sondern halt den ein bisschen das Wasser abgraben könnte, ein bisschen was vom Wachstum wegnehmen könnte. Und da ist so meine Ansicht, dass er das vielleicht ein bisschen zu stark runtergespielt hat, weil ich finde, jetzt ist Nvidia ja das Schweizer Taschenmesser, also quasi die Multifunktionslösung sozusagen für alles. Aber das Ding ist ja, irgendwann werden ja die ganzen Large Language Modelle oder diese ganzen KI-Agenten sehr, sehr, sehr spezifische Aufgaben ausführen müssen, also keine Allrounder mehr sein, weil dann haben sie ja überhaupt kein USP mehr. Also je spezieller die Aufgaben werden, desto mehr werden höchstwahrscheinlich in der Zukunft auch die sehr kundenspezifischen Chips benötigt, also diese ASICs-Chips, die ja zum Beispiel Broadcom baut, auch in Kooperation mit Alphabet. Und ich will eigentlich nur sagen, dass dieser Markt nicht zu unterschätzen ist. Und das ist überhaupt nicht bärisch Nvidia, aber ich finde, dass er das so ein bisschen zu stark abgetan hat. Aber ist jetzt auch wirklich nur mein, also das ist jetzt wirklich, wenn man irgendwas finden will, daher konstruiert, dann wäre das jetzt vielleicht nochmal etwas.
Aber ich denke, du hast da insofern einen Punkt, als dass der Markt ja Unsicherheit nicht mag. Und wenn wir uns die letzten 2 Jahre anschauen, dann haben wir ja nicht einen Zeitstrahl, dem wir irgendwie entlang marschiert sind, wie beim Bau von Eisenbahnen oder von Hochhäusern, wo man sagt, das ist die Planung, das ist die Umsetzung und dann gehen wir in die Produktion. Sondern wir haben ja wahnsinnig viele Ereignisse, Horizonte und die haben zu dem heute geführt. Und wenn heute jemand sagt, ja, wo stehen wir denn in 2 Jahren? Was ist denn mit agentischer KI oder was ist mit Stablecoins? Was ist mit dem Einsatz von KI in Unternehmen? Dann ist das eine Frage, die praktisch niemand seriös beantworten kann. Also ich habe zum Beispiel eine Studie gelesen, die total plausibel klang, dass wir viel mehr von diesen Small Language Modellen brauchen, weil die 80% dessen, was die Large Language Modelle können, das können sie auch. Und für den Alltagsbetrieb, in dem heute diese Large Language Modelle wie gute Suchmaschinen eingesetzt werden, können sie sogar 98%. Für die bräuchte man keine Nvidia-Chips. Für die reichen die Chips, die zum Beispiel Apple dafür selbst herstellt. Die laufen dann eben nicht auf den großen Servern, die laufen direkt auf deinem Endgerät, diese Small-Language-Modelle. So, das ist nur ein Beispiel von vielen. Und wenn man sagt, ja, das kann sein, aber denk an das Jevons-Paradoxon. Also, wenn alles viel billiger und einfacher wird, dann wird es eben auch 10-mal so viel gebraucht. Und dementsprechend wird Compute auch 10-mal so viel. Und das ist ja wieder bullish für Nvidia. Und du wirst sagen, ja, ist auch wahr. Also ich glaube einfach, dass die Visibilität, wie wir uns in den nächsten 2 Jahren hier entwickeln und wie sich das entwickelt, so begrenzt ist, dass in den aktuellen Kursen von Nvidia diese Unsicherheit sich widerspiegelt. Und in dem Moment, wo gewisse Schritte vollzogen werden und klar ist, die Gefahren sind vielleicht nicht so groß, in dem Moment wird es dann immer wieder Aufwertungszyklen in Nvidia auch geben. Was ich denke, was man als Fazit runterschreiben kann, es wird einem wahnsinnig schwer fallen, heute zu sagen, Nvidia sei zu teuer.
Wenn ich noch darf, Tim, ich würde noch eins einwerfen, denn du hast einen richtigen Punkt. Also ich würde noch was Zweites kurz reinwerfen, wenn man wirklich ein Haar in der Suppe finden will. Die Marge hat sich verringert und wird sich etwas verringern durch die hohen Speicherchipspreise. Die wird sich aber wieder erholen. Also das ist so ein kleiner Wermutstropfen. Aber ob Nvidia jetzt 75% Marge hat oder 72% und sich dann wieder erholt, ich glaube, in Anbetracht dessen, dass sie jüngst auch die Preise um 15% erhöht haben, sie können das durchsetzen. Die Hyperscaler werden es schlucken. Aber was dein Punkt angeht, ja, es wird irgendwann etwas geben, was Nvidia vielleicht verdrängt. Und mir kam auch gleich das, was Lars gesagt hat, vielleicht die Small-Language-Modelle. Aber ich würde auf deiner Seite stehen und sagen, Jensen Huang hat das mit den Chips ein bisschen heruntergespielt, wenn eins gefehlt hätte. Und zwar, es kam die Meldung ja, dass Amazon nochmal 2 Millionen zusätzliche Chips bestellt hat, obwohl sie eigene Chips ja entwickeln. Das war für mich auch so ein Aha-Effekt, wo ich mir dachte, okay, das heißt, Selbstentwicklung reicht offenbar nicht aus, dass man Nvidia ersetzen kann, sondern man bestellt nochmal 2 Millionen Chips und die haben ja irre Preise. Also von daher, man muss darauf achten. Das ist jetzt kein Selbstläufer, dass ich sage, das wird ewig so weitergehen. Aber was Nvidia abgeliefert hat, ist brutal. Also absolut.
Ich glaube, das ist aber ein Punkt, warum sie dann nochmal zusätzlich bestellen, weil du kannst es dir aktuell nicht leisten, an Geschwindigkeit zu verlieren.
Richtig.
Weil dann wirst du sofort abgestraft, also nicht nur vom Markt. Ich glaube, das ist erstmal für die Vorstände gerade das geringste Problem. Was macht der Markt draus? Okay, nicht das geringste Problem, sondern natürlich der Aktienkurs beeinflusst wieder die Anleihenpreise. Ist mir alles vollkommen klar, nur ich glaube, in diesem Technologiewettrennen kannst du es dir gerade nicht leisten. Also wenn du sagst, hey, wir brauchen noch 2 Millionen Chips, um halt hier in einem bestimmten Bereich wieder weiterzukommen oder uns weiterzuentwickeln, dann kaufst du die halt aktuell. Dann ist der Preis jetzt gerade unwichtig, ne?
Aber auch davon profitiert wieder Nvidia. Also auch diesem eigentlich FOMO. FOMO auf Hyperscaler-Ebene, weil du willst nicht der CEO sein, der am Ende zu wenig investiert hat.
Ja, genau. Oder wo dann in der Rückschau rauskommt, da hätten wir aber noch eigentlich Geld gehabt und haben es aber nicht ausgegeben, weil, ja, vollkommen richtig. Okay, aber also im Grundsatz Nvidia überragende Zahlen, alles total, also wirklich super bullish. Herzlichen Glückwunsch. Was sie abliefern, ist brutal. Und wenn man ein bisschen was finden wollte, dann ist das jetzt hier vielleicht mit den ASICs. Aber wie gesagt, wir haben keine grundlegende Visibilität. Und ich glaube, so kann man das jetzt hier ganz gut zusammenfassen mit Thema Nummer 1. Und dann gehen wir auch rüber zum Thema Nummer 2, Bitcoin. Wir haben neue Kursziele mit dabei. Wer mag denn mal anfangen? Sebastian, möchtest du vielleicht?
Welche Zeiteinheit hängen wir dann? Ende des Jahres?
Ja, nee. Also du machst das Kursziel für Montagnachmittag bitte und Lars und ich bis Ende des Jahres.
Ja, also dann sage ich mal Montagnachmittag, wo stehen wir gerade? Wir stehen jetzt am Freitag genau um 10 Uhr im Bitcoin bei 79.690. Dann sage ich, am Montagnachmittag um 14 Uhr sind wir bei 81.340.
Werbung.
Hallo, hier ist Sebastian und ganz kurz in eigener Sache, denn wenn du dir unsere Smart Broker Plus Aktion sichern möchtest, dann musst du jetzt schnell sein. Die Aktion endet bereits morgen. Wenn du über By the Dip ein kostenloses Smart Broker Plus Konto eröffnest, dann erhältst du die exklusive VIP-Betreuung bei Smart Broker und zusätzlich 6 Monate By the Dip Plus im Wert von 129 Euro geschenkt. Mit Plus bekommst du Zugang zu unseren Analysen, Käufen, Verkäufen, Watchlists und natürlich den Live-Events. Lars, Timo und ich handeln bereits bei Smart Broker Plus. Und wenn du ebenfalls dort handeln willst, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Also, nur noch bis morgen, 23.59 Uhr, ein kostenloses Depot über buy-the-dip.de/smart eröffnen, VIP-Betreuung bekommen und 6 Monate By the Dip Plus im Wert von 129 Euro sichern. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder unter diesem Video. Das ist schon mal
okay. Sehr gut, sehr gut. Aber dann darfst du auch noch bis Ende des Jahres darfst du auch noch.
Ich finde, Bitcoin hat es ja letzte Woche schon mal so angerissen. Bitcoin hat jetzt wirklich Momentum drin, auch wurde nicht direkt wieder abverkauft. Das war ja auch so eine Frage der letzten Woche. War das nur ein Short-Squeeze und drücken jetzt die Shorties wieder drauf und drücken den Bitcoin zurück? Also ich bin überzeugt, dass wir da einen Boden aktuell drin haben. Und ich sag mal, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass wir bis Ende des Jahres wieder bei 100.000 plus X stehen. Ich will nicht ein Allzeithoch ausrufen, aber wenn ich so schaue auf die ETFs-Flows, die sind seit 7, 8 Handelstagen wieder sehr, sehr positiv. Und wenn ich mir so die globale Liquidität anschaue, also wir haben aktuell im globalen Finanzsystem eine Liquidität von 145 Billionen Dollar. Und es gab eine Zeit bis vor etwa, ich sag mal, 10 Monaten, so November des letzten Jahres, da hat der Bitcoin sich sehr stark an dieser steigenden Liquidität orientiert. Das hat sich im letzten Jahr oder Ende des letzten Jahres entkoppelt. Und jetzt gilt es darauf zu schauen, ob diese Korrelation, das heißt diese Gleichläufigkeit von steigender globaler Liquidität und dem Bitcoin wieder zurückkommt. Momentan sieht es gut danach aus, aber wir werden noch ein paar Datensätze brauchen, um wirklich zu sehen, ob die Korrelation wieder zurückgeht. Aber ich bin da positiv gestimmt und vor allem, wir kommen ja bei Gold und Silber noch dazu, der Debasement Trade ist ja momentan auch wieder am Laufen. Also von daher, ich bin positiv gestimmt für Bitcoin, würde aber als langfristiger Investor die Volatilität ausnutzen und Rücksetzer kaufen, als jetzt unbedingt aufzuspringen.
Ja, okay. Lars, was meinst du bei Bitcoin?
Vielleicht sollten wir all denjenigen, die gerade dabei sind, den Kommentar zu schreiben, ganz kurz mit auf den Weg geben, dass auch wir alle drei natürlich mitbekommen haben, dass es bei Bitcoin diese Zyklen gibt und eigentlich müssten wir noch im Winter sein. Das ist ja ungefähr so exklusives Wissen wie die Angebotspreise von Netto bei dir um die Ecke. Aber dass wir es mal sagen, wir haben das auch gehört. Und wenn wir jetzt höhere Kursziele mit auf den Weg geben, dann ignorieren wir frecherweise, wie einige anderen Analysten auch, dass wir natürlich nochmal auf $55,000 fallen können. Guess what? Das kann passieren. Ich finde, Kursziele auf irgendein Datum draufzulegen, natürlich eine Spielerei. Man macht im Übrigen sich auch die viele Analysen damit kaputt, dass man sagt, das muss dann und dann passieren. Also preisliche Projektionen zu erstellen, ist durchaus sinnvoll und die am besten natürlich auch noch in einen Rahmen zu packen. Also wann spielt eine Rolle? Nur das Wann ist viel, viel schwieriger zu bestimmen, weil ganz oft in diesen, wenn man so Musterchart sich anguckt, dann werden in der Regel welche genommen, die kaum Seitwärtsphasen haben. Aber diese Phasen der Konsolidierung, die können teilweise quälend lang sein. Das fühlt sich dann gar nicht nach Trend an und dementsprechend. Aber wenn wir es einfach als sportlichen Wettbewerb betrachten, dann sage ich, dass wir von diesem Niveau aus oder vielleicht auch noch einen Tick höher nochmal eine kleine Konsolidierung sehen werden. Die werde ich übrigens gerne nutzen, um weitere Positionen aufzubauen. Und dann, why not? Innerhalb des Jahres neue Allzeithochs und selbstverständlich entschuldige ich mich, wenn es bis Februar gedauert haben sollte. Bevor wir jetzt die dann auch noch die Kursziele bis 2030 machen, vielleicht du erstmal, Timo.
Ja, ich bin, also wenn wir jetzt dieses Kurszielspiel wirklich zu Ende spielen, dann, also ich lege mich auf 100.000 fest. Ich halte 100.000 für realistisch, vielleicht bin ich aber auch zu pessimistisch. Denn ja, du rufst ja zumindest mal bis Februar.
Aber deins ist schlauer, Timo. Deins ist schlauer, weil wenn meins erreicht wird, dann heißt es bei dir schon früher, naja, da hat der Timo recht gehabt. Also insofern niedrig ranzugehen ist immer gut.
Sebastian, was hast du nochmal gesagt? 500.000, oder?
500.000 nee. Bis Weihnachten, hat er gesagt.
Ach so, ja, dann habe ich auch gehört. Bis Montag war es, aber dann
war es das schneiden wir einfach rein. So, als hättest du es gesagt. Geht ja alles mittlerweile mit KI.
Mit KI geht alles.
Ja, genau. Nein, Spaß beiseite. Egal, ob jetzt 100.000, 125.000 oder 90.000. Im Grundsatz würde ich jetzt erstmal festlegen, dass wir alle davon ausgehen, dass wir zumindest mal höher stehen als jetzt, also als bei den 79.000, wo wir gerade sind. Lars hat nochmal die Reise bis dahin angesprochen. Also was wäre denn mit diesem Szenario tatsächlich? Lass uns mal mit diesem Worst Case anfangen, dass wir tatsächlich jetzt nochmal bis auf 55.000 abverkaufen würden, was ja wirklich ich benutze das Wort Crash eigentlich auch nicht so gerne, aber so ein Momentum-Crash wäre. Das wäre dann schon im Sentiment und auch charttechnisch wieder doch durchaus ziemlich bärisch. Oder müsste man da halt sagen, als Investor gemäß der Maßgabe von Warren Buffett, ja, sei gierig, wenn die anderen ängstlich sind, dass man da wirklich auch nochmal mit beiden Händen so richtig reingreifen sollte, falls es denn so käme.
Für mich würde das an dem Kursziel 2030 nichts ändern. Aber im aktiven Handel sage ich ja nicht, naja, 40%, 50% höher oder tiefer, ist ja egal, wo ich kaufe. Das heißt, das widerspricht ganz klar meinem Setup oder widerspräche meinem Setup. Für mich ist der Boden im Kasten. Der Preis spricht einfach dafür, wir haben, und wenn man es jetzt auf ganz wenige technische Merkmale festmachen will, wir haben im Tageschart die 200-Tage-Linie, das war in der Vergangenheit nicht unwichtig, zurückgewonnen. Was wir noch nicht zurückgewonnen haben, und das ist das größere Signal bei Bitcoin immer gewesen und hat tatsächlich, zumindest mal in den letzten 5 Jahren, sogar darüber hinaus, immer funktioniert, ist das Zurückgewinnen der 50-Wochen-Linie. Da sind wir jetzt in der Nähe, aber wir sind eben noch nicht drüber. Und dementsprechend kann man natürlich auch sagen, okay, ich warte da noch drauf. Das Problem ist immer nur, wenn du immer mehr Bestätigung haben möchtest auf dem Weg nach oben, dann ist einfach der Preis, den du zahlst, deutlich höher. Das Chance-Risiko-Verhältnis also schlechter. Also kurzum, für mich ist der Boden im Kasten. Das heißt nicht, dass wir jetzt steil ansteigen. Sollten wir die Tiefs unterschreiten, dann braucht es ein komplett neues Setup. Dann bin ich im aktiven Portfolio auf jeden Fall schon vorher raus.
Das Interessante bei der 50-Wochen-Linie ist, also da haben wir in dieser Woche ja wirklich schon reingespiked, kurzfristig mal drüber notiert, dann wieder abverkauft. Aber wenn wir jetzt in den nächsten Wochen einfach nur da oben rum konsolidieren würden, dann würde das ja dafür sorgen, dass die 50-Wochen-Linie ja auch wieder weiter fällt. Und dann quasi würde, ohne dass vielleicht sogar ein ganz explosiver Ansprung kommt, tatsächlich die 50-Wochen-Linie sozusagen von oben nach unten den aktuellen Kurs schneiden. Also es müsste gar nicht so viel passieren jetzt, ne?
Das klingt wie Charttechnik-Alchemismus, aber ja.
Nee, aber also ich meine, das ist schon richtig. Charttechnik kann man ja auch einfach, man nimmt ja nur, was funktioniert. Und jetzt kann man natürlich sagen, es ist ja nur ein Zeitraum bis 2013 gewesen. Davor kann man selbst einen logarithmischen Chart nicht sehen, was passiert ist. Aber wenn es in dem Zeitraum funktioniert hat, dann fällt es natürlich auch anderen auf. Und es ist ja immer die große Frage, ja, ist das jetzt eigentlich, ist das irgendein, folgen alle anderen dann nur dem oder ist es andersrum? Also Huhn oder Ei, was war zuerst da? Aber ist ja wurscht. Ja, wenn die großen Adressen darauf reagieren, das haben sie im Übrigen auch, wenn man sieht, die Bitcoin-Bewegung waren ja auch tatsächlich die Zuflüsse so bullisch wie seit langer Zeit nicht mehr. Warum sie dann kaufen, ist auch egal. Du brauchst auch keine Begründung dafür, warum du eine Aktie kaufst. Na klar, bei einer Bilanz kannst du immer sagen, naja, fundamental ist das so und so. Am Ende des Tages ist der Kauf der gleiche. Und unter dem Aspekt schaue ich mir gerade bei Bitcoin, da wo es übrigens vor Jahren, als ich die ersten Videos gemacht habe, hieß ja, da geht Charttechnik gar nicht. Gerade weil da so viel Emotion im Spiel ist, funktioniert Markttechnik, sagen wir es mal so, da ziemlich zuverlässig.
Sebastian, entschuldige, also halt den Gedanken bitte fest. Ich wollte dir nur noch mal ganz kurz die Frage rüberspielen. Hängt das denn alles mit diesem Manöver von Bessen zusammen? Also okay, 5,35, 5,4% bei den 30-Jährigen. Das ist so die Schmerzgrenze, die Todesgrenze für Bessent. Da wird er kaufen. Und ja, diejenigen, die diese Anleihen auf die Bilanz halten und dann Geld bekommen, sind das auch diejenigen, die dann Bitcoin kaufen oder ist das ein Trugschluss?
Das würde ich jetzt eher nicht sagen. Also ich meine, Scott Bessent gibt Geld aus und kauft illiquidere Laufzeit mit 20, 30 Jahren von Banken und ich glaube nicht und ich bin fast überzeugt davon, dass die Bank da nicht sagt, oh super, wir haben eine Milliarde und jetzt kaufen wir Bitcoin. Es geht auch in meinen Augen gar nicht so sehr ob 5,3, 5,4%. Es geht darum, um das Signal, was gesendet wurde. Und er hat ganz klar gesendet, ich mache mir Sorgen über die Zinsen. Ich mache mir Sorgen über die Schuldentragfähigkeit, ich mache mir Sorgen über die Refinanzierungsfähigkeit. Und das ist das Signal, was den Debasement Trade wieder in Gang gesetzt hat. Das heißt, ein weiter erodierendes Vertrauen in die Schulden der USA. Und das hat in meinen Augen den gezündet und auch die ganzen, die Short-Positionen hatten, komplett überrannt. Und deswegen ist der Bitcoin explodiert nach oben. Und das ist in meinen Augen auch der Trigger, warum neues Leben reinkommt. Und da komme ich zu dem, was ich gerade noch sagen wollte. Ich habe mir mal noch die Saisonalität angeschaut der letzten 14 Jahre. Und der September ist statistisch schon eher noch so ein Solala-Monat. Der Oktober ist statistisch gesehen einer der stärksten, mit im Schnitt sogar 20% an Zuwächsen. Und auch der November und Dezember sind gut. Also auch da hätten wir eine Untermauerung, dass gegen Ende des Jahres hier noch richtig Bewegung reinkommt, nachdem wir vielleicht im September ein bisschen konsolidieren und die Bewegung verdauen.
Ich habe jetzt in einer Analyse gelesen, dass Bitcoin immer mehr auch zu diesen Ähnlichkeiten zu diesem Gold-Hedge annimmt. Findest du nicht? Also habe ich nur gelesen. Ich habe es nur gelesen, aber in Stelle anheim.
Ja, ich bin ja in dem Lager. Es ist nicht entweder oder, sondern und. Also Gold und Bitcoin passen für mich wunderbar in Portfolio. Aber wenn es wirklich krisenartig und hart wird, sehe ich Gold als den viel besseren Hedge oder die viel bessere Absicherung als den Bitcoin, weil der Bitcoin ist schon irgendwo angewiesen auf schön Wetter. Genauso im Übrigen auch wie Silber. Also ich fühle mich da mit Gold in der schweren Krise wohler. Aber Bitcoin hat absolut seine Berechtigung. Aber es ist eher Risk-On, um in Finanzsprech zu bleiben, als Risk-Off mit Gold, dass ich mich da drin verstecke.
Ja, würde ich auch sagen. Beim Liquiditätsevent, beim echten, möchtest du sicherlich eher Gold haben. Aber meine Güte, wenn Sebastian Hell mittlerweile Gold und Bitcoin hat, dann soll das doch in jedem Signal genug sein, dass man auf keins von beiden verzichten sollte.
Sehr schön. Und damit endet die heutige Folge.
Das ist der sogenannte Hell-Indikator, den wir jetzt hier öffentlich zum allerersten Mal bekannt geben. Und aber ich glaube, wir haben jetzt zu Bitcoin auch alles gesagt. Kursziele sind im Sack, bullische Haltung ist im Sack. Aber auch das sozusagen Gefahren-Szenario, dass wir wirklich nochmal auf die 55.000 gehen, ist auch angesprochen. Und damit gehen wir jetzt rüber zur Hörerfrage von Simon, Essilor Luxotica. Ja, Luxus. Sebastian, da wirst du gefragt, oder?
Ja, Luxus. Ich würde es eher als Lifestyle-Marke und Unternehmen bezeichnen. Aber alle, die vielleicht von Essilor Luxotica noch nie gehört haben, die haben Marken wie Ray-Ban, wie Oakley, Kooperation mit Dolce & Gabbana, die machen Kontaktlinsen, Augenpflege. Also sind da sehr stark in diesem gesamten Seh- und Augenbereich, würde ich mal sagen. Und wir haben jetzt die Hörerfrage bekommen, ob hier ein Buy-the-Dip vorliegt. Wobei, Timo, du hast es ja am Anfang schon gesagt. Also wir haben uns seit den Hochs im November 2025, also es ist etwa 10 Monate her, haben wir uns halbiert innerhalb der Aktie. Also das ist gar nicht mal unbedingt mehr Buy-the-Dip, sondern es ist eher schon, wir gucken mal, ob nach dem Crash noch es nach oben weitergehen kann. Und was waren die Gründe dafür? Ein Grund ist die Gründerfamilie, also von Leonardo Del Vecchio. Die besitzen 32,4% innerhalb ihrer Holding, die heißt Delfin, da sind noch andere Beteiligungen drin. Da gibt es momentan wohl eine ungeklärte Nachfolge, das heißt der Markt, die Marktteilnehmer wissen nicht ganz so genau, wird der Anteil verkauft oder aufgestockt oder was macht man damit? Und dann gibt es natürlich noch das Zweite, was schwerwiegender wirkt. Essilor Luxottica hatte einen Run, weil man mit Meta eine Kooperation hat, das heißt für die Ray-Ban KI-Brillen. Und da kommen jetzt, wer hätte es gedacht, Alphabet und Apple natürlich auch in den Markt rein mit eigenen Brillen. Und das hat auch dazu geführt, dass die Aktie wirklich unter Druck stand. Und jetzt ist halt natürlich die Frage, kauft man so ein Unternehmen mit verschiedenen Lifestyle-Marken? Ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt Luxus wie Hermes. Ich weiß, kann man jetzt natürlich mich wunderbar mit Hermes momentan kritisieren, aber das ist nicht dieser High-End-Luxus. Und ja, bevor ich die Frage beantworte, vielleicht schimmert es schon ein bisschen durch, aber wie steht ihr zu dem Wert?
Lars, soll ich anfangen? Ich mach's ganz kurz.
Ja.
Also, ich finde 10% Wachstum im Umsatz und auch im Nettoergebnis bei einem Forward-KGV, also Forward heißt, das ist das KGV, hochgerechnet für 2027, also anhand des aktuellen Kurses, jetzt nicht besonders spannend. Also 24 ist das Forward-KGV, 10% soll Wachstum, also das heißt, ja, Bewertung und Wachstum klaffen jetzt hier vielleicht noch ein bisschen auseinander, aber ich glaube, da gibt es auch einige andere Luxuswerte, bei denen das ähnlich ist. Also vielleicht ist das auch eine brancheninhärente Geschichte, dass die Bewertung bei solchen Luxuswerten dann immer so ein bisschen dem Wachstum schon vorauseilt. Sebastian hat die Familie schon angesprochen, die haben jetzt bei 160 Euro, das ist wirklich eine sehr fette Unterstützung. Also eine langfristige Unterstützung. Die haben bei diesen 160 Euro gekauft für, ich meine, 15 Millionen. Da ist aber auch die Frage, ob das von denen wirklich selber initiiert wird oder ob halt da nicht einfach irgendein professioneller Vermögensverwalter sozusagen die Vollmacht hat, dann bei bestimmten Kursleveln dann einfach auch mal wieder ein bisschen Geld reinzuschieben. Also ich finde es nicht so spannend, ehrlicherweise. Also weder von den Geschäftsfeldern, weder vom Wachstum, weder von der Bewertung. Und das Einzige, was man jetzt hier heranführen könnte, ist halt diese mega fette Unterstützung. Da prallen sie jetzt ja auch ein bisschen ab. Also jetzt heute, am Freitag sind sie zumindest jetzt gerade um 3% im Plus. Aber da jetzt irgendwas auszurufen, große Trendwende, Comeback oder so, das wäre mir halt, das wäre mir deutlich zu weit.
Ja, das, ich finde auch, also natürlich sind da einige Marken drin, die man als Luxusmarken bezeichnen würde. Es sind halt eher Marken wie, naja, so TUI Mindshift Luxus, ne? Also die in Ray-Ban ist, ich habe mal nachgeguckt, Ray-Ban hat auf Konzernebene, das ist das Delirium. Die haben dann da bleibt dann eine Marge auf Unternehmensebene von knapp 16% übrig. Das ist natürlich nicht das, was Hermes liefert, weil einfach der Vertrieb wahnsinnig viel kostet. Marketing etwas weniger, als ich gedacht hätte. Ich habe es mal aufgeschlüsselt. Aber natürlich bleibt bei einer $200 Ray-Ban-Brille was übrig. Deswegen ist es auch kein furchtbares Geschäftsmodell, obwohl natürlich auf eine Original-Ray-Ban wahrscheinlich 5 oder 10 Fakes die im Übrigen qualitativ logischerweise nicht 90% schlechter sind, weil die Fabriken relativ nah beieinander stehen. Also ich will das Geschäftsmodell an sich gar nicht kritisieren. Ich glaube nur einfach, wenn ich kaufe und ich nehme, dann brauche ich ja irgendwas als Trigger für den Turnaround. Warum sollte Essilor sich in den nächsten 5 Jahren viel, viel bullischer entwickeln als in den letzten 5 Jahren? Die Smart Glasses werden es nicht sein. Wenn ich es richtig verstanden habe, drücken die eher noch die Margen. Meta verkauft einige seiner Brillen dann in anderen Kooperationen und davon kriegt Essilor dann nur einen Teil ab. Also das ist natürlich auch, es sind keine riesigen Burggräben, die diese Firma da um sich ziehen kann. Die werden immer ihr Geld verdienen und ich gehe davon aus, dass auch die Margen sich nicht nochmal von hier aus deutlich verschlechtern. Nur das, die Bewertung ist ja nicht massiv zurückgekommen. Einfach deshalb, weil die Ergebnisse sich verschlechtert haben. Also kurzum, mir fielen sehr, sehr viele andere Werte ein, in die ich dann auf Sicht von ein paar Jahren lieber investieren würde.
Zum Beispiel Stellantis, ist ja auch so ein Luxuswert. Entschuldigung. Nur Spökes. Einfach rausschneiden, drin lassen, egal. Sebastian, was ist denn dein Take zu dem?
Ja, ich kann mich euch anschließen. Also man hat es sicherlich im Intro schon gehört. Ich denke mir ja auch immer, wenn ich in eine Einzelaktie gehe, also wenn ich einen ETF kaufe, dann habe ich natürlich da alles drin, das ist eine andere Strategie. Aber bei einer Einzelaktie denke ich mir immer, will ich dieses Geschäftsmodell haben? Und ich sehe jetzt nichts daran, warum ich jetzt Lifestyle-Brillenhersteller haben müsste im Portfolio. Ich meine, jeder muss das für sich entscheiden, jeder muss das mit sich ausmachen, aber ich sehe da nichts dran an dem Geschäftsmodell, was mich irgendwie interessiert, dass ich sage, ich muss da direkt jetzt als Einzelaktionär mit einem Aktienpaket irgendwie investiert sein. Und das, was Lars gesagt hat, das ist nämlich eine jüngste Entwicklung. Essilor Luxottica hat sich auch geweigert, für Meta die Rahmen herzustellen für die Billigeditionen der KI-Brillen, weil man da natürlich sieht, okay, da findet eine Verwässerung statt. Also von daher, der einzige Case darauf zu setzen wäre, mega Comeback der Marken im Portfolio oder auf KI-Brillen zu setzen. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr skeptisch bei KI-Brillen, dass da nicht Apple oder Alphabet auch noch richtig aufdrehen und dann eine Konkurrenz schaffen. Also von daher, es gibt deutlich bessere Aktien. Für mich wäre es jetzt nichts.
Eine Abschlussfrage. Habt oder hattet ihr mal eine Ray-Ban?
Ja.
Ja.
Ich hatte eine Ray-Ban und habe sie immer noch.
Du hast sie immer noch?
Aber die ist jetzt wirklich, die hatte ich mit 18 gekauft und die liegt immer noch im Auto, ja.
Ah, okay, mit 18. Das ist ja auch schon gute 20 Jahre her, ne?
Ja, würde ich so sagen.
Ja, also langlebiger. Langlebiges Produkt, okay.
Definitiv. Sogar mit den alten Bausch- und Lomb-Gläsern, die noch richtig widerstandsfähig sind.
Ah, okay, okay. Ja, ich gib's zu, ich hätte auch schon eine. Das sind ja auch keine schlechten Brillen. Also
überhaupt nicht. Cool, ne? Die Produkte müssen ja nicht schlecht sein. Du musst aber nicht bei jedem Produkt ja die Aktie unbedingt gleich kaufen,
finde ich. Ja. Lars, du hattest auch eine oder hast eine?
Ja, mit Sonnenbrillen gehe ich schlechter um, als man sollte. Deswegen ist die Fluktuation relativ hoch. Dann liegen 2 ohne Hülle. Also meine Frau hat mich gerade gezwungen, die Hüllen und die Sonnenbrillen entweder in Einklang miteinander zu bringen oder eins von beiden wegzuschmeißen. Und da ist mir aufgefallen, wie viele Sonnenbrillen ich aufgesetzt habe und gedacht, oh, eigentlich ganz gut. Aber von diesem Moment an sie nie wieder auf meinem Kopf gelandet sind. Ganz offensichtlich nicht so eine, ich habe keine Sammelleidenschaft, aber ich muss auch sagen, die Gläser sind ja gut. Vermutlich könnte man auch mit anderen weniger hochpreisigen Marken. Ich habe gerade gesehen, hier bei der Hochzeit von, wer ist da mit dem, die bei der UN arbeitet, hier George Clooney und Dings, mir wurde irgendwas angezeigt, es gibt auch Sonnenbrillen für weit über $1,000 oder noch mehr.
Ach, viel mehr.
Ja, viel, viel mehr. Das, was wir hier, das ist ja, ich sag's ja, das ist ja mein Schiff, das Luxus. Sowas für uns und für andere Allerweltstypen.
Denkt ihr, das Monokel kommt irgendwann wieder? Sollte man da investieren?
Ja, wenn Justin Bieber das kriegt bei der nächsten Olympiade, dann kommt es wahrscheinlich
wieder. Sebastian, du kriegst von mir 5 €, wenn du in der nächsten Ausgabe hier mit einem Monokel sitzt. Auf deinem, du hast ja sowieso dein Hermes-Tuch immer unterm Hintern.
Genau. Zur Sicherheit.
Zur Sicherheit, ja, genau. Das ist fast so bequem wie Business Class Lufthansa-Flug, oder?
Ja. Lufthansa hat sich aber gemacht, muss man sagen. Sie hat ja sogar die neue Allegris jetzt eingeführt. Das ist ja eine ganz neue Kategorie, aber habe ich noch nie getestet.
Naja,
also fliegerisch hat die Lufthansa sich gemacht. Auch was das Essen im Flugzeug angeht, muss man sagen. Haben sie gute Menüs mittlerweile.
Ja, die Meinung hast du wahrscheinlich exklusiv, aber du kannst ja jetzt direkt mal weitermachen mit der Lufthansa.
Naja, wir haben genau die Lufthansa. Ich habe es mitgebracht. Ich dachte mir, eine deutsche Aktie einzumischen, machen wir ja gerne mal. Und die Lufthansa hatten wir noch nie hier isoliert besprochen für sich. Und aus dem Grund habe ich sie mal mitgebracht, weil die Lufthansa wird ja gehandelt als potenzieller DAX-Aufsteigerkandidat oder Wiederaufsteigerkandidat im September. Also da wird die Deutsche Börse ihr finales Verdikt fällen und dann werden wir sehen, ob die Lufthansa wieder aufgenommen wird. Und ich habe deswegen auch mal die Aktie gerne angeguckt.
Entschuldigung, ganz kurz, ja, ganz kurz, Sebastian. Wer fliegt denn, wer ist denn der Favorit, um rauszufliegen? Weißt du das auch?
Hast du das da habe ich jetzt nicht, aber da musst du nur auf die Aktie gucken. Aber
okay. Alles klar. Entschuldigung, dann bitte verfort. Sorry.
Mach ich gerne. Ja, gerne unterbrechen. Und die Lufthansa, also die Aktie, ist ja so ein Wert, mit dem ich mich nie beschäftige. Ich bin kein großer Airline-Fan. Ich werde euch dann noch sagen, es gibt ein, zwei Airlines, die ich spannend finde, die ich auch schon gehandelt habe. Aber die Lufthansa hatte ich, glaube ich, noch nie einzeln gekauft. Die Aktie steht aktuell mit ihren 8 Euro auf dem Level, wo sie auch vor 36 Jahren schon mal war. Also wenn man sich so den Lufthansa-Langfristchart anschaut, dann braucht man auch keine logarithmische Darstellung bemühen, weil das ist einfach eine üble Seitwärtsbewegung. Interessant vielleicht für diejenigen, die eine Dividende wollen. Das heißt, es gibt aktuell 4,5%, die werden ausbezahlt. Aber an sich, in meinen Augen, die Lufthansa ist halt ein Sammelsurium verschiedenster Geschäftsbereiche, von denen welche wie Cargo profitabel sind. Andere wie das Fluggeschäft halt einfach teilweise defizitär. Und dann hat man einfach so einen Rattenschwanz an Problemen, die mitgeschliffen werden. Also ich bin da kein Fan und ich frage euch beide mal, ich habe mich mit der Lufthansa intensiver beschäftigt, was denkt ihr, was bei der Lufthansa mit am allerprofitabelsten ist von den Geschäftsbereichen? Ich war verwundert.
Verwundert.
Also Cargo gehört dazu.
Ja, jetzt noch nicht die Inlandsflüge.
Nee, ich glaube, du kommst nicht drauf. Soll ich es auflösen?
Ja.
Miles and More.
Ja,
Miles and More ist das Riesengeschäft und zwar nicht auf der Konsumentenseite, sondern weil du richtig Geld verdienst mit Banken und Unternehmen, die die Meilen einkaufen bei der Lufthansa und dann natürlich zur Neukundengewinnung an Leute weitergeben, die dann damit halt wieder Flüge buchen. Und das ist ein Geschäft, was in den USA teilweise milliardengroß ist, was bei Lufthansa stark wächst. Aber das sieht man auch nicht unbedingt der klassische Flugbetrieb, den man denkt, der wäre hochprofitabel oder würde Geld bringen, sondern Miles and More. Und das wird dann wieder über Quersubventionierung in klassischen Flugbetrieb rein subventioniert und dann sieht der klassische Flugbetrieb ein bisschen besser aus, macht eigentlich nur Gewinn wegen Miles and More. Also das fand ich auch spannend daran. Deswegen, ja, wenn sie es in DAX schaffen, okay, aber es ist jetzt nicht unbedingt eine Airline-Aktie, die ich jetzt haben müsste.
Ja, es heißt ja immer, Fußballclubs und Airlines sollte man nicht im Depot haben. Wenn ich mal ganz kurz meinen Take dazu mache, dann ja, die Lufthansa ist seit 2017 in einem fetten Bärenmarkt drin und jede Zwischenrallye war nur eine Zwischenerholung, die niemals aber das vorherige Hoch wieder angegriffen hat. Und das ist ja auch jetzt der Fall. Also vielleicht als Trader ist es immer mal wieder interessant, dort einen Blick rein zu werfen und dann mal eine gewisse Strecke mitzugehen. Muss man aber auch nicht machen, ehrlicherweise. Und ich glaube, man muss hier jetzt noch nicht mal auf die Fundamentaldaten schauen, um hier festzustellen, dass hier bei diesem Unternehmen ganz schön was im Argen ist. Ja, genau. Lars, wie siehst du es?
Ja, ich habe übrigens in der Zwischenzeit strebsam nachgeschlagen. Also potenzielle Absteiger, die Porsche SE, und also die Holding und Zalando. Und ja, Airlines. Also als ich angefangen habe, mich mit der Börse zu beschäftigen, Mitte der 90er, stand Lufthansa bei 8 Euro. Umgerechnet, damals war es halt noch D-Mark, aber die Charts sind angepasst und jetzt stehen sie bei 8 Euro. Klar, es gab zwischendurch mal Dividenden, aber ich würde ja den Leitsatz von Fußballclubs dann noch erweitern auf Automobilaktien. Das war auch oft eine gute Idee, hier nicht langfristig investiert zu sein. Aber der Lufthansa-Chart müsste eigentlich in jedes Lehrbuch rein. Also wo beginnt der Chart? 1990, er beginnt noch ein bisschen früher, also kurz davor ist die Lufthansa Börse gegangen, 87, 88 und seitdem einfach nur ein großes Auf und Ab. Es gab immer wieder die Möglichkeit und das hat auch fast immer funktioniert, zwischen 5 und 6 Euro zu kaufen und dann irgendwo 9 bis 10 Euro zu verkaufen und darauf zu hoffen, es gab so 3-4 Ausbrüche in Richtung 18 Euro. Das hat immer wieder funktioniert in dieser Seitwärtsbewegung. Jetzt sind wir aber aktuell bei 8 Euro. Wir sind also weder ganz unten noch ganz oben. Also das ist für mich der Wert, von dem ich auch am ehesten sagen würde, da schaue ich von der Seite weiter zu. Das Produkt nutze ich selbstverständlich hin und wieder, aber mir käme nicht in den Sinn, mir die Aktien ins Depot zu legen.
Ja, also haben wir da aktuell gerade alle drei eher einen kritischen Blick drauf. Also muss man nicht machen.
Die Lufthansa. Ich würde noch einwerfen, wenn ich darf, Timo, wenn man Airline-Aktien will, was ich spannend finde, ist die Ryanair. Also brutal gut gemanagt von Michael O'Leary, gerade auch in einer Schwächephase. Da ist der Chart aber schön von links unten nach rechts oben gehend. Also da ist Momentum drin. Die haben natürlich genauso wie die anderen auch teilweise ein Kerosinproblem, aber die würde ich mir anschauen. Oder halt für eher geopolitische Strategen die El Al aus Israel. Weil El Al fliegt auch, wenn alle Airlines nicht mehr Israel anfliegen, fliegt immer. Und das zu jedem Preis. Das heißt, die können dann jeden Ticketpreis nehmen, den sie wollen. Deswegen, wenn im Nahen Osten Warnungen sind und Israel auch nicht mehr angeflogen wird, die El Al fliegt. Ist aber ein sehr enger, sehr illiquider Wert. Das aber nur so am Rande als vielleicht kleines Wissen to go. Und falls ihr euch wundert, warum es bei mir immer dunkler wird, es ist draußen hier Weltuntergangsstimmung. Hier ist es komplett dunkel geworden, es blitzt und donnert.
Weil also Sebastian,
die Tore zu Mordor öffnen sich hier gleich.
Ja. Da hast Sebastian du ja ein zu befürchten.
Ein schwarzes Loch auf.
Du meinst, weil ich die Orks dann kontrollieren kann?
Nö, ja, du hast dich ja für die richtige Seite entschieden. Insofern, die werden an dir vorbeilaufen auf dem Weg ins Licht.
Sehr schön formuliert.
Da gibt es so einen Dokumentarfilm, oder? Krieger des Lichts oder so? Habt ihr davon gehört? Das ist irgendwie über so Verschwörungstheoretiker-Typen. Und ja, das heißt wirklich Krieger des Lichts, glaube ich. Oder Propheten
sind
des
die? Lichts. Das heißt, ist das der gleiche, der... nee, das als Reptiloiden, das sind wieder andere Verschwörungstheoretiker. Ne?
Mischt doch jetzt nicht alles, also bitte.
Nee, Entschuldigung.
Ruft Sebastian aus der Vorhölle. Und noch hier zu. Ja, okay, das ist aber wirklich krass, wie sich das gerade bei dir verändert.
Mhm.
Ja.
Es ist draußen fast dunkel.
Ja, vor allem, dass sein Licht im Raum einfach mit runter dimmt. Elektrizität funktioniert bei uns im Norden ganz anders.
Ich sitze nicht in Frankfurt mit der künstlichen Beleuchtung, aber es war schön hell, als wir angefangen haben und jetzt wird es immer dunkler. Mal gucken, ob es sich wieder aufhält zum Ende hin.
Wortspiele mit hell.
Sehr ja, gut. Genau. Also es lohnt sich. Liebe Leute, die uns bislang immer nur über die Podcast-Plattformen gehört haben, es gibt auch, also bei Spotify gibt es mittlerweile die Funktion, dass man das auch als Video anschauen kann. Ne?
Ja,
wir sind ja auch freigeschaltet für, ne?
Genau.
Und wir haben auch einen YouTube-Kanal. Genau, also schaut da mal vorbei. Gucken auch immer 25.000 bis 30.000 Menschen regelmäßig. Also wir sind hier schon mit einer ganz ordentlichen Reichweite gesegnet. Was, vielen, vielen Dank für eure Loyalität, euer Vertrauen. Und jetzt gehen wir aber weiter zur Woche der Wahrheit bei den Softwareaktien. Sebastian, du möchtest was zu CrowdStrike, Salesforce, Intuit, Workday und so weiter sagen.
Genau.
Ja, leg los. Ja,
ein Rundumschlag, weil wir hatten ja diese Woche wirklich Zahlen, du hast gesagt, wir hatten Salesforce, CrowdStrike, Intuit, Workday, ein, zwei andere. Und ich will nicht die Einzelpositionen oder Aktien jetzt durchgehen, da gibt es mittlerweile genug Meldungen. Ich meine, Salesforce ist ja dann deutlich explodiert. Aber die Frage ist ja wirklich, und das hatten wir ja früher schon besprochen, stimmt dieses KI-Frist-Software-Narrativ weiterhin oder gibt es da Veränderungen? Und ich finde, man muss schon genauer jetzt hinschauen. Und es ist eher etwas, wo ich sage, so zu 80% frisst KI-Software eben nicht und zu 20% schon. Also wenn man schaut, Salesforce hat ja diese Woche einen total smarten Move gemacht, auf Neudeutsch gesagt, indem sie CloudForce eingeführt haben, also eine Kooperation mit Anthropic und damit also Claude in Salesforce zu integrieren. Das zeigt also auch ganz klar, dass man hier auf KI zugeht, umarmt und dass auch die KI-Produkte genutzt werden. CrowdStrike hatte gemeldet, gute Zahlen, und hat auch gesagt, dass die KI-Anwendungen bei den Kunden explodieren und dass das halt jede Menge Sicherheitslücken eröffnet. Das ist ja etwas, wir hatten das früher schon festgestellt und das hatte ja auch der CEO von Palantir, Alex Karp, schon gesagt. Die Leute datteln rum, Vibe-Coden innerhalb der Unternehmen in ungeschützten Umgebungen. Jeder macht irgendwas mit Chatty und Claude und sonst irgendwas und du hast ohne Ende Sicherheitslücken. Und es gibt natürlich ohne Ende Aufträge für CrowdStrike. Was ein bisschen aus dem Rahmen fällt, muss man sagen, ist Intuit. Intuit hat auch eine schwächere Guidance gegeben. Das hat dem Markt nicht so gefallen. Da gehen auch teilweise die Kündigungen steigen. Teilweise auch, weil die Kosten den Leuten einfach zu hoch sind. Also Intuit ist einer, aber ich würde es noch nicht ganz auf KI zurückführen, der leidet. Aber man muss wirklich genau hinschauen. Ich würde eher sagen, gewisse Teile von Software werden durch KI disruptiert und gefressen, aber nicht unbedingt der ganze Konzern, vor allem wenn er es schafft, wie Salesforce, sich anzupassen. Also Das wird etwas sein, worauf ich noch in den nächsten Quartalen ein Augenmerk drauf haben werde. Aber man kann nicht den Stempel drauf machen und sagen, alles, was Software ist, wird irgendwie von KI aufgefressen. Vor allem, weil die Softwarefirmen jetzt ja immer noch sehr günstig bewertet sind.
Ja, ja, ja. Also ich kann mit dem Gedanken auf jeden Fall was anfangen. Das ist eben nicht so wie die Börse, das am Anfang, also vor ein paar Monaten, gepreist hat, dass es irgendwie total binär ist. Wir haben auch schon diverse Male darüber gesprochen. Lars hat ja damals schon den Besitz von proprietären Daten, Entschuldigung, ich kriege das Wort nicht so über die Lippen, damals angemerkt und also auch Netzwerkeffekte und so weiter. Also es gibt ein paar Geschäftsmodelle, die höchstwahrscheinlich durch KI wegdisruptiert werden oder zumindest mal zum Großteil wegdisruptiert werden. Aber es gibt halt genauso viele Softwareunternehmen, die halt genau jetzt KI dann sehr geschickt in ihre bestehenden Modelle hinein integrieren und dann sich einen Vorteil verschaffen, die aber ähnlich wie viele andere schon vorher total abgestraft worden sind. Zum Beispiel eine SAP hat ja jetzt auch ein ordentliches Comeback gefeiert. Und ich glaube, dass da halt so auch, wir haben ja bei der Nvidia, glaube ich, das Wort Re-Rating quasi in den Mund genommen oder beziehungsweise Lars hat es hier eingeführt. Und ich glaube, das kann man jetzt auch hier in diesem Sektor wieder einführen, dass es durchaus eine gute, valide, lange Liste von Unternehmen gibt im Softwarebereich, wo man höchstwahrscheinlich aber in den nächsten Monaten quasi dann sehen wird, dass da ein Re-Rating stattfindet, oder Lars? Habe ich dir dann
ja, Wort mal absolut. Jetzt? Und ich fand es damals schon schwer, weil es letztlich ja Marktstimmung war. Und es ist nicht einfacher geworden, dadurch, dass viele von den Werten, über die wir gesprochen haben, tatsächlich ja auch schon einen echten Rebound hingelegt haben. Also so bekannte Namen wie Adobe, Accenture, Salesforce, wir haben gerade darüber gesprochen, die haben ja zum Teil auch sehr deutlich reagiert. Und man muss sagen, wenn letztlich diese Disruptionssorgen ausgepreist werden, dann besteht hier noch weiteres Aufwärtspotenzial. Ich finde es ein bisschen traurig, dass es keinen, ich habe zumindest keinen gefunden, und da der so groß und so schwer ist, das Screening da auch nicht, es gibt keinen ETF, der das wirklich widerspiegelt. Das heißt, man kann natürlich Software-ETFs kaufen. Selbst da sind aber erstaunlich wenige in Deutschland erhältlich. Das ist dann immer irgendwie branchenspezifisch. Also man sagt, die Top 10, 10 Softwareunternehmen, da hat man dann eben auch die Hyperscaler wieder mit drin. Natürlich ist Microsoft auch ein großes Softwareunternehmen. Und das ist so ein bisschen die Problematik. Man kann das gar nicht so leicht umsetzen, außer über Einzelaktien. Und dementsprechend, also ich finde es spannend. Ich finde selbst bei einer Intuit, muss man ja sagen, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Gewinnwachstum erwartet auf die nächsten beiden Jahre 40%. Dann sind die im KGV von 19 auch nicht teuer. Also das kann auch sein, dass so ein Unternehmen dann nochmal ein Re-Rating erfährt. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass man eben so lange, also ich würde auf preisliche Signale warten. Dann kauft man, hat man weder bei einer Accenture noch bei einer Adobe. Und bei einer Intuit wird man dann auch nicht zum Tief kaufen. Aber derjenige zu sein, der sagt, ja, jetzt ist der Boden wirklich gekommen, das ist eine echt schwierige Disziplin. Dann vielleicht auf die ersten 10-20% verzichten und sagen, okay, jetzt sieht das konstruktiv aus, Bodenbildung, Stopp unterm letzten Tief und dann mal sehen, was der Markt noch hergibt.
Ich finde, auch eine ServiceNow kann man hier nochmal mit reingeben. Also die sind definitiv preislich jetzt auch nicht hier komplett aus dem Schneider, wobei das jetzt auch mit dem Überschreiten der 200-Tage-Linie, also hier gibt's schon so ein paar Gründe anzunehmen, dass hier auf der Oberseite noch was möglich ist, obwohl sie ja von 83 Euro im Tief kommen und jetzt schon wieder bei 140 Dollar anklopfen. Also da ist ja schon ein bisschen was passiert. Da sitzen ein paar Leute, ein paar Investoren ja durchaus jetzt schon auf dem auskömmlichen Gewinn. Und das macht es dann natürlich auch attraktiver. Übrigens führe ich jetzt auch nochmal, eigentlich mache ich das bei uns im By the Dip, im Plusbereich werde ich mich nochmal zu Scout24 äußern. Da könnte man nämlich einen ähnlichen Fall konstruieren. Und wenn die in diesem Monat tatsächlich es schaffen sollten, die 80 Euro zu überpreisen und danach sieht's aus, also das ist dann schon auch ein prozyklisches, bullisches Signal. Also ich finde, da kann man jetzt, also da muss man jetzt nicht sofort mit beiden Händen rein, aus meiner Sicht. Aber der nächste Rücksetzer, und der wird mit Sicherheit kommen, so in Richtung 74 Euro, also so in diese Größenordnung, würde ich mir das jetzt idealerweise vorstellen. Jetzt wirklich nur sehr rough, ohne dass ich jetzt den Chart vor Augen habe. Aber wenn er bis dahin geht, ich glaube, da könnte ich mir gut vorstellen, was zu machen. Entschuldigung. Jetzt habe ich aber von Software ein bisschen weggeleitet. Wobei das ja auch Software ist.
Ja, passt.
Absolut.
Genau. Sebastian, du bist in Cybersecurity, aber...
Den ETF hatten wir in Plus dann beendet, dann nochmal deutlich nachgezogen oder durchgezogen, aber Wiedereinstieg natürlich nicht ausgeschlossen. Den hatte ich ja damals gekauft, als wirklich Cybersecurity so brutal abverkauft wurde, zusammen mit Software. Und der Markt hat gesagt, alles, was irgendwie Software ist, das brauchen wir nicht mehr, das wird disruptiert. Und da hatte ich ja wirklich die Einstellung, dass ich gesagt habe, naja, mit KI und Vibe-Coding und jeder dattelt herum, brauchst du eigentlich viel mehr Cybersecurity als früher. Und das hat sich ja so bewiesen. Ja. Und auch die anderen Softwareunternehmen werden wahrscheinlich zum größten Teil alle überleben.
Aber du hast ja schon einen guten Gewinn gemacht, ne?
Ja, das müsste ich mal nachgucken. Ich glaube 30%, 35%.
Mit einem ETF, ne?
Ja, mit einem ETF.
Ja, das ist schon überragend, ehrlicherweise. Entschuldigung, Lars, du wolltest was sagen?
Nee, ich wollte... Die Aktien sehen weiterhin überragend aus. Also wenn wir eh schon drüber sprechen, dann ich bin da mit einer Hälfte noch investiert. Eine Fortinet und eine Palo Alto Networks sehen so stark aus. Und diese kleine Korrektur, Konsolidierung der letzten Tage wurde wieder so schnell gekauft. Also sind wirklich stark und meines Erachtens auch die Aktien, die, wenn der Markt mitspielt, vermutlich am ehesten wieder auf neue Allzeithoch stehen. Oder auch der ETF, viele Einzelaktien sind ja auf erhöhtem Niveau. Also da dreht der Markt genau das um und sagt, naja, Bewertung, dann ist es halt mal teuer, aber die Produkte werden ja so sehr gebraucht. Insofern ist auch Software, aber bei einer Software mit einem ganz anderen Narrativ. Bemerkt halt auch jeden Tag, dass Cybersecurity ein großes Thema ist, welches vermutlich noch größer wird.
Hundertprozentig. Lass mich noch ganz kurz was zu der Scout sagen, weil die will ich jetzt nicht einfach nur so mit den anderen Softwareunternehmen in einen Topf schmeißen, weil da gibt's nämlich noch eine ganz wichtige Komponente, und zwar die Zinssensitivität. Die darf man bei der Scout24 nicht außer Acht lassen, weil die vermitteln ja im Wesentlichen so die Immobilien und auch Finanzierung und so weiter. Und das ist natürlich ein Geschäft, was sehr zinssensibel ist. Und das ist natürlich bei einer Palo Alto ist das natürlich jetzt nicht so ausgeprägt. Also das heißt, da ist noch ein Sonderfaktor auch bei der Scout mit drin. Das nur noch mal ganz kurz. Also, aber ich denke,
kann sich nur noch um Tage halten, bis Frank Thelen hier ein extra ETF aufmacht, nur für Drohnen und Cybersecurity.
Ja, okay.
Aber dann müssen wir langsam überlegen, ob die eine oder andere Position nicht doch zu weit gelaufen ist. Aber so weit ist es ja noch nicht. War nur ein Spaß. Ja, Spaß muss man ja mal verstehen, ne?
Ja, absolut.
Spökes, wie du immer sagst.
Spökes. Also Frank Thelen, aktiver Fonds mit 5,5% Ausgabeaufschlag und 2,3% laufender TER. Es ist nicht mehr weit. Aber es ist alles nur Spaß. So, das wäre jetzt geil, wenn dann wirklich nächste Woche Montag kommt so eine Pressemitteilung irgendwie.
Aber und vor allem in Kooperation mit mir. I heard the money.
Ja. Okay. Okay. Hast du hier Insiderwissen mit uns geteilt? Aber warum dann lass mal apropos Insiderwissen. Gold und Silber. Sebastian, wie weit geht denn die Rallye? Jetzt pack mal aus, bitte.
Naja, wir hatten ja bei Bitcoin uns schon vorgewagt für Kursziele. Ich sage jetzt mal, bis Ende des Jahres Gold über 5.000 und Silber. Jetzt in dem Moment, wo wir aufnehmen, klettern wir schön über die 70-Dollar-Marke. Also wenn wir da einen Wochenschlusskurs drüber haben, das wäre auf jeden Fall formidabel, würde ich sagen. Von daher Silber Ende des Jahres über 85 Dollar sehe ich auf jeden Fall. Und das ist das, was ich anfangs angedeutet habe. Wir sehen momentan wieder deutliche Zuflüsse in die Gold-ETFs. Das heißt, da haben Investoren einfach wieder verpasst, bei den Tiefs zu kaufen. Und wir sehen ja den Debasement-Trade auch wieder in vollem Gange. Also das ist das, was ich ja vorhin schon erwähnt hatte, was auch den Bitcoin schiebt. Die Leute sehen, dass das US-Finanzministerium in die Märkte eingreifen muss, weil es anders nicht mehr geht. Und das treibt natürlich Gold und Silber brutal voran. Also da würde ich mir keine Sorgen machen.
Boah, Silber ist gerade wunderschön wieder vorne und überschreitet jetzt gerade live sozusagen die 70-Dollar-Marke schon wieder. Ach Mensch, schade, dass da jetzt nicht nochmal so ein Rutsch stattgefunden hat.
Extremes Momentum, also wenn du da guckst. Ja. Ich hatte auch gedacht, wir haben nochmal einen Rücksetzer, kannst du nochmal eine Silberminenposition aufbauen. Ich werde jetzt erstmal nicht hinterherlaufen. Ich werde aber engmaschiger dann schon so ein Limit-Order hinterherziehen, um da eine Position eröffnen zu können. Aber es ist eine wirkliche, richtige Stärke, die wir sehen. Und ich hatte auch am Donnerstag noch im Research vom Goldman Sachs Options Desk, also diejenigen, die die Optionsmärkte beobachten, da sieht man, dass eine verstärkte Optionskaufaktivität bei Calls, also wo man auf steigende Kurse setzt, ja, vorhanden ist, dass der Silberpreis Ende des Jahres bei über $90 steht und Gold deutlich über 5.000. Also die Optionsmärkte sind sogar noch ein Stück positiver gestimmt als ich.
Aber könnte man daraus wieder ein Warnsignal konstruieren, dass die Märkte jetzt vielleicht da ein bisschen zu bullish werden, Lars?
Aus der Berichterstattung, entschuldige, oder woraus? Ich habe gerade auf den Kurs geguckt.
Aus den Calls, die Sebastian jetzt gerade bis Ende des Jahres hier angesprochen hat, also Silber $90, Gold über $5.000.
Ja, wenn ich überlege, wenn ich mir die Strike-Preise anschaue von Silber, die gehandelt wurden, als wir da über $100 gestiegen sind, da hatten wir, glaube ich, Regenhandel bei $250. Also insofern, das würde ich jetzt noch nicht als Warnsignal betrachten. Was aber passieren wird, und das merkt man normalerweise, muss man fairerweise anmerken, der deutsche Anleger hat eine eigene Mentalität. Die ist nicht unbedingt stellvertretend für die Anlegermentalität weltweit. Das heißt, wir sind sehr viel skeptischer, außer bei Edelmetallen. Da verstehen sie keinen Spaß. Also, als wir darüber gesprochen haben, dass Silber in der Fahnenstange reinläuft, jeder für uns auf dem Kanal, was haben wir uns da um die Ohren hauen lassen müssen, dass wir doch dumm wären, nicht zu erkennen, dass in Shanghai doch die realen Preise bezahlt werden und so weiter. Also hier gegen Edelmetalle zu argumentieren, ist gar nicht so einfach. Was ich damit sagen will, es wird auch diesmal wieder diese Korrektur der Schmerzen geben. Ob das nun von $80 oder $85 aus der Fall ist, ich glaube, und ich möchte gar nicht... Also ich möchte nicht sagen, wie bullisch ich bin für Gold und Silber auf Sicht der nächsten Jahre, weil das klingt mir zu wenig reflektiert. Ich bin aber sehr bullisch. Und gerade deshalb ist es aber typisch, dass wir nach so einem Aufschwung wie jetzt in den letzten Tagen, dass wir dann auch nochmal eine meist recht zähe Korrektur gehen. Also die jetzt dann kaufen, die gesagt haben, ich kaufe erst bei $45 oder bei Gold gesagt haben, die $4.000 sehen wir noch, die gucken dann natürlich jetzt zu und dann beleidigen sie ein bisschen, wie der Markt manipuliert ist und dann kaufen sie und sind dann enttäuscht, wenn es nicht direkt weitergeht. Also V-förmige Erholungen sind sehr selten im Gold- und Silbermarkt. Das heißt, ich rechne auch hier, das können ein paar Tage sein, das können ein paar Wochen sein, mit Korrekturen. Die würde ich persönlich kaufen, um einige Positionen noch anzupassen beziehungsweise aufzubauen, wobei ich in Gold und Silber mittlerweile ziemlich ausreichend investiert bin, zumindest wenn wir Gold- und Silberaktien dazu zählen. Aber auf so eine Korrektur zu warten, um dann eine Position aufzubauen oder auszubauen, das macht fast immer Sinn. Also jetzt V-förmig durch auf neue Hochs. Ich würde mich freuen, denn ich habe schon einiges, aber halte ich nicht für den Weg. Ich glaube, wir werden auch hier wieder diese normalen Korrekturen sehen. Aber die Tiefs sind im Kasten.
Aber bei Bitcoin sagst du ja manchmal, beziehungsweise generell Krypto, da gehen die Kurse nach solchen Erholungen dann den Weg des größten Schmerzes und verkaufen nochmal ganz hart bis zum Ausbruchsniveau oder vielleicht sogar bis zum letzten Tief ab. Aber bei Gold und Silber muss man jetzt nicht aus deiner Erfahrung heraus oder aus eurer Erfahrung, ich gebe es mal an euch beide weiter.
Also es ist weniger volatil. Und Bitcoin, da sieht man den Weg des Schmerzes oft mehr, weil einfach der Basiswert volatiler ist. Im Übrigen ist für viele gar nicht unbedingt eine starke preisliche Korrektur der größte Schmerz, sondern wenn dann mal wieder ein paar Wochen gar nichts passiert. Also Überhitzungen können ja sowohl auf preislicher als auch auf zeitlicher Ebene abgebaut werden. Und entscheidend ist gar nicht so sehr, dass man das vorher prognostiziert, ob es dann 10% oder 15% Korrektur werden oder überhaupt. Entscheidend ist nur, dass man sich vorher vielleicht mit Stift und Zettel hingeschrieben hat, wann möchte ich wie viel haben, wie viel Risiko gehe ich ein, wie will ich überhaupt investiert sein. Ja, und daraus leitet man dann seine Strategie ab und nicht aus, ich kaufe jetzt und dann sollte es möglichst steigen.
Ja. Und irgendwie bei diesem Thema Silber und Gold wird es bei Sebastian auch wieder ein bisschen heller.
Ja, aber wenn ich jetzt ausschaue, es ist wie wenn das Haus durch die Waschstraße fährt. Also Es läuft, wie wenn jemand ans Fenster hinschüttet, der Regen runter.
Okay, wow. Stell dir mal vor, jetzt geht wirklich die Welt unter. Ja, und ich dann mach stehst noch einen Podcast du da, ja, was hast euch. Du denn gemacht, während sie untergegangen ist?
Oh, Podcast.
Oh, du bist ein Cleverle.
Ja, genau. Ja.
Bleib dabei.
Genau, in dieser Folge ist wirklich, wirklich alles mit dabei. ja, und da fehlt uns jetzt eigentlich nur noch Moderna, oder? Kommt jetzt genau. Eine Revolution. Moderna noch. Und dann haben wir es geschafft. Dann kann die Welt auch wirklich untergehen nach dieser Ausgabe.
Na, wir müssen noch veröffentlichen am Sonntag. Dann Ach so, kann wenigstens jeder noch einen Podcast
machen. Okay, also anhören. Weltuntergang bitte erst Montagmorgen, damit noch ein paar Menschen die Möglichkeit haben, am letzten Tag ja, schön unser Podcast zu hören.
Für die meisten wäre Montagmorgen Weltuntergang jetzt auch okay.
Ja, ja. Dann ist es aber wirklich okay. Aber Sebastian, Moderna.
Es war eigentlich Lars ihm sein Thema.
Lars ihm sein Thema, dann übergebe ich an dich natürlich.
Du hattest zumindest vorgeschlagen, ob das die große medizinische Revolution ist, Merck und Moderna.
Ja, genau. Also diese mRNA-Aktien hatten ja zwischendurch einen zweifelhaften Ruf. Und ich muss es vorher sagen, ich kann das logischerweise als Aktienanalyst medizinisch nicht beurteilen. Ja, ich kann nicht sagen, und deswegen bin ich auch, das Fazit gebe ich mal vorab, hier auf Einzelaktien zu setzen, weil ich sage, dieser Wirkstoff, diese Zulassung wird dann und dann kommen. Das ist ja, sagen wir es noch einmal, das ist ja Spökes. Das kann ich natürlich aus medizinischer Sicht nicht beurteilen. Was man aber sagen kann, ist, dass jetzt gleich mehrere und eine sehr präsent Zulassung gekommen ist. Eben bei Moderna hat zum Kursgewinn von in der Spitze, glaube ich, 170% geführt. Und dadurch rücken eben auch die anderen Unternehmen, die hier aktiv sind, wieder mehr in das Zentrum wie BioNTech. Die sind quasi im Fahrwasser so ein bisschen mitgestiegen. Und man muss sagen, dass man jahrelang darauf gewartet hat, so lange dauert es aber eben nun mal sowohl in den USA als auch in Europa, dass es hier die ersten Zulassungen gibt. Und jetzt ist in dieser Zeitlinie ist gleich mit einigen zu rechnen. Und man muss sagen, die Daten von außen betrachtet, immer so, wenn ich das richtig gelesen habe, waren das eben Überlebensraten, die da um bis zu 50% bei schwarzem Hautkrebs im letzten Stadium gesteigert werden. Das ist also durchaus relevant. Ja, was wir sonst manchmal geliefert bekommen, sind dann, und das ist natürlich im Einzelfall auch relevant, wenn 11 oder 12% dabei sind. Aber es war schon, dass die Aktie da so positiv reagiert hat, ja, das kam nicht überraschend. Und ich will es mal so sagen, jetzt rückt es mehr in den Fokus der Anleger. Aber wo wir schon beim vorgezogenen Fazit sind, Einzelaktien, Biotech-Spekulationen sind praktisch nicht kontrollierbar. Über Nacht kann eine Nachricht dazu führen, da hilft dir kein Stop, dass es auch -40% gibt. Deswegen bleibt meine Entscheidung, abgesehen von ein paar sehr hochspekulativen Werten, weiterhin der Biotech-ETF, in dem ich immer noch investiert bin.
Das sind wir beide.
Seid ihr beide? Na dann. Und dann kann ja nichts mehr schief gehen.
Nachgelegt, ja. Also bei Plus hatten wir Biotech gekauft. Läuft ja auch schön, hat einen schönen Ausbruch, aber Wenn ich das auch kurz meinen Senf noch dazugebe, also ich würde auch keine einzelnen Biotech-Aktien, weil Moderna, dieser Corona-Hype, dann total abgestraft und dann an einem Tag 170% Sprung. Ja, die Daten, also ob es eine medizinische Revolution ist, das können wir wahrscheinlich nicht beurteilen, aber ich würde es schon als einen Durchbruch bezeichnen, weil wie du sagst, schwarzer Hautkrebs, klinische Studie Phase 3, das heißt so eine der großen Studien, die am Ende dann kommen, da wirklich einen Durchbruch zu erzielen, und nächstes Jahr wird wahrscheinlich die Marktzulassung schon kommen, und jetzt gibt es, ich habe mal geguckt, Merck und Moderna, es gibt ja weitere Forschungsfelder. Das heißt, es gibt mehrere Phase 2 Studien zu Blasen- und Nierenkrebs. Es gibt Phase 3 Studien zu Lungenkrebs, Phase 1 Studien zu Magen- und Bauchspeichelkrebs. Also man versucht jetzt natürlich, diese Technologie zu übertragen auf andere Krebsarten. Aber, und da liegt eben das Risiko, wo wir wahrscheinlich auch keiner sich zutraut zu sagen, das ist die Revolution gegen Krebs. Krebs hat ja jede Krebsart hat ein eigenes Mutationsprofil. Und ob das jetzt wirkt auch gegen andere Arten, das wird sich zeigen in der Zukunft. Aber medizinisch halte ich das für einen riesigen Schritt. Aktientechnisch würde ich aber jetzt nicht da aufspringen, weil das ist ein Lotterielos. Also entweder man geht da rein und sagt, ich schreibe die Kohle ab und ich hoffe, die machen irgendwas Gutes. Also ich meine jetzt generell so Biotech-Aktien oder halt einen Biotech-ETF. Da finde ich das Risiko kontrollierbar, weil ich halt viel breiter diversifiziere. Aber ich habe halt dann auch nicht Tage, wo der mal um 170% nach oben springt. Also dafür aber auch nicht das Risiko, dass ich eine Menge Pleitiers da dabei habe.
Ja, also was ich noch ergänzen würde, ganz kurz nur, was ganz spannend war bei der Meldung, Das ist im Detail wahrscheinlich, deswegen wollte ich sogar mal schauen in den Fachzeitschriften, was da noch kommt. Also, dass der Einsatz von KI wird immer häufiger besprochen, weil da wohl diese Entwicklungszyklen immer kürzer werden. Das ist ja was, was wir hier vor Monaten oder Jahren schon mal gesagt haben. Eigentlich ist KI und Biotech ein Perfect Fit für eine ganz große Story an der Börse. Das ist dann lange nicht so gekommen, muss man auch sagen, weil es eben noch keine echten Daten gab. Das liegt einfach auch daran, dass selbst mit, also es gibt so verschiedene Zulassungsverfahren, die es dann schneller machen, aber schnell ist dann eben immer noch relativ langsam im Vergleich zu den Entwicklungen, zu den Trends an der Börse. Wenn wir jetzt aber genau in diese Phase kommen, in der dieser Gedanke KI plus Biotech mehr gespielt wird, dann will ich nicht ausschließen, dass das auch ein Sektor wird, der dann wirklich noch vielfach davon profitieren kann. Und gerade eben auch bei diesen mRNA-Entwicklungsschritten, die hier kommuniziert wurden, hat der Einsatz von KI wohl eine größere Rolle gespielt oder eine zunehmend größere Rolle gespielt.
Ja. Okay, das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Sektor. Und Sebastian, wir hatten am Anfang mit Kevin Walsh quasi so ein bisschen gestartet. Das dürfte auch einer der, also wenn sich ein Sektor bewegt, also wenn jetzt wirklich bei dieser Rede etwas rauskommt, so dass der Markt in Richtung Norden oder in Richtung Süden gedrückt wird, dann wird dieser Sektor definitiv auch einer sein, was ich sagen will, der ist super zinssensitiv auch, oder?
Biotech auf jeden Fall. Also ja. Du hast natürlich hohe Kosten. Du musst das Ganze durchfinanzieren und kurz vor Ziel kann es sein, dass alles zusammenbricht. Also von daher, ja, die Zinsen sind schon ein wichtiger Aspekt im Biotech-Sektor.
Ja, okay. Und damit würde ich sagen, schließen wir die heutige Ausgabe. Ja, derangiert und demotiviert. Ich glaube, so kommen die besten Ausgaben zustande. Zumindest mal für zwei Drittel unseres Teams hier gilt das.
Na, ihr müsst ja sagen, dass Timo und Lars sind ja angeschlagen und haben die Folge trotzdem durchgezogen. Also
Ja.
Na, danke an euch. Ich gehe jetzt dann zum Orks-Mittagstisch.
Ja, ich glaube, du gehst wahrscheinlich nirgendwo hin. Du wirst wahrscheinlich weggeblasen, wenn du vor die Tür gehst. Aber vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Und natürlich auch danke, Lars, Sebastian, an euch beide. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute.
Danke euch. Bis dann.
Macht es gut.